uns als Hirten, dass sie uns diese Nachricht sogar als erstes überbringt. Ist es wirklich möglich, dass wir diese Botschaft von den Engeln hören dürfen? Ja, es war für sie eigentlich kaum zu glauben, was dieser Engel da berichtet hatte, dass der Messias nun endlich gekommen war und sie durften es als erstes erfahren. Dabei waren die Hirten damals überhaupt nicht die erste Adresse, wenn es um irgendwelche Neuigkeiten im Lande ging. Gesellschaftlich gesehen waren sie nämlich nicht an der oberen, sondern eher an der unteren Kante, an der unteren Ende der Fahnenstange angesiedelt. Kein Mensch hätte sich damals zuerst an die Hirten gewandt, wenn er irgendwelche Nachrichten für die Menschen gehabt hätte. Aber Gott, er tut es. Er ist ganz anders an dieser Stelle, wie wir Menschen vielleicht oft handeln. Und er nimmt sich hier auch diese Freiheit heraus, zu einzelnen, ganz unbedeutenden Menschen, wie eben auch die Hirten es damals waren, zu sprechen, ihnen diese Botschaft zu verkündigen. Er nimmt es sich auch raus, immer wieder Menschengruppen zu überraschen, ihnen Botschaften zu bringen und einfach ihnen zu begegnen. Wir haben das schon in den vergangenen Predigten, jetzt auch im Advent, mehrfach gehört, wie Gott eigentlich ganz unbedeutenden Menschen, Leute, die eher am Rand der Gesellschaft stehen, begegnet, sie überrascht, ihnen die frohe Botschaft verkündigt, dass Jesus geboren ist. Und auch heute treffen wir auf eine weitere Person, die wird uns vorgestellt in Lukas 2. Ein Mann namens Simeon. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. Wir lesen dort aus Lukas 2 die Verse 21 bis 32. Da heißt es: Als nun 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name, den wir vorher schon gehört haben, Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Mose vollendet waren, da brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt werden. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Wir sehen hier, der Herr Jesus war erst 8 Tage alt, als dieser alte Simeon ihm im Tempel begegnete. Und es stellt sich hier die Frage, wer war dieser Simeon? Er taucht hier einfach so auf. Wir lesen davor nichts von ihm, wir lesen danach nichts von ihm. Die Frage ist, warum schildert uns die Bibel nicht mehr über ihn, über sein Leben? Dasselbe könnten wir uns auch bei den Hirten fragen. Auch sie tauchen nur einmal an der Stelle auf und später nicht wieder. Warum ist es so? Warum fällt nur hier mal kurz ein Lichtstrahl auf sie? Sie werden erwähnt, man sieht sie kurz dastehen und dann hört und liest man nichts mehr von ihnen. Ich denke, Gottes Wort möchte uns hier einen ganz spannenden Grundsatz aufzeigen, denn das Wichtigste in unserem Leben, ist immer die Begegnung mit Jesus ganz persönlich. Das, was uns sonst begegnen mag in unserem Leben hier und da, das kann alles zurücktreten, in den Hintergrund gehen. Denn ob es bei den Hirten war oder bei den Weisen, ob bei Simeon oder auch schon den anderen Menschen, die wir angeschaut haben in den Predigten, der Augenblick, wo sie vor Jesus stehen, das war der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Und von diesem Punkt aus kommt alles andere ins rechte Licht. Ausgehend von der Begegnung mit Jesus bekommt alles seine Bedeutung, alles seinen Wert. Schauen wir uns also diesen Simeon ein bisschen an, was wir hier zu ihm lesen. Wie war es denn bei seiner Begegnung mit Jesus? Der Vers beginnt, Vers 25 beginnt hier mit diesem Wort siehe. Das heißt, achte darauf. Schau mal genau hin. Warum? Weil da ein Mann ist, der fiel aus dem Rahmen. Er war eben nicht ein Abbild seiner Zeit wie die anderen Leute damals. Nein, Simeon war einer, der war anders. Der war anders als die Männer der damaligen Zeit. Wie war er denn? Was war so anders an ihm? Wir lesen in Vers 25 diese schlichten, aber doch bedeutungsvollen Worte. Er war gerecht. Gerecht oder auch rechtschaffen. Was bedeutet das? Auf einen gerechten, rechtschaffenen Mann konnte man sich verlassen. Das, was er sagte, das setzte er auch um. Das, was er tat, das hatte Bedeutung. Da war einer, der wirtschaftete auch ehrlich, ohne Betrug, ohne Hintertürchen. Die Bibel schätzt das insgesamt sehr hoch ein, wenn ein Mensch gerecht ist. Nicht selbstgerecht, sondern rechtschaffen. In diesem Sinn gerecht. Simeon erhob sich also von der Masse ab. Er lebte nicht nur so, wie man halt heute denkt und umherwandelt. Nein, er wollte nach Gottes Geboten, nach seinen Maßstäben leben. So wie wir es ja auch schon bei Josef vor 2 Wochen ausführlich gesehen haben. Ganz eng damit zusammenhängt auch die nächste Auszeichnung, die Simeon in Vers 25 bekommt. Es heißt dort, er war gottesfürchtig. Und einer, der Gott fürchtet, der achtet ihn als den Herrn in seinem ganzen Leben. Das heißt, er wird sein Leben auch darauf ausrichten, dass Gott alles lenken und bestimmen kann, was er tut, denkt oder sagt. Die ganze Lebensgestaltung richtet sich danach aus, was gefällt meinem Gott. Und all das muss sich in diesem Simeon wiedergespiegelt haben, in seinem Leben, dass er darauf aus war, zu tun, was Gott gefällt. Wir lesen hier auch, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich kann mir das gut vorstellen, wie er die Heiligkeit Gottes hoch wertschätzte, wie es das Höchste in seinem Leben war, wie es eine Grundhaltung in seinem Leben war, Gott zu gefallen. Und wenn es bei uns als Menschen des 21. Jahrhunderts vielleicht oftmals der Fall ist, dass die Gottesfurcht eher fehlt oder zurückgetreten ist, leider auch bei uns Gläubigen immer mehr, so ist das, glaube ich, ein deutliches Zeichen dafür, dass wir glauben, nur in dieser Welt zu Hause zu sein. Dass wir so sehr diesseits orientiert leben und in einem Platz, wo man nur auf das Sichtbare schaut, da gibt es wenig Raum für das Unsichtbare, für das Ewige, für das Göttliche. Aber wir wissen es, genau diese Haltung ist natürlich eine schlimme Täuschung, weil Gott uns Menschen nicht für diese Erde, sondern für die Ewigkeit eben gemacht hat. Deshalb sehnen wir uns auch immer mehr nach den ewigen, unvergänglichen Dingen. Tief in unserem Inneren sehnen wir uns nach dem, was ewig zählt, nach Beständigkeit, nach etwas, das nicht so unsicher ist wie die Gesellschaft um uns herum. Und Menschen, die Gott aus ihrem Leben ausklammern, die sich vor Gott nicht mehr fürchten, Menschen, die keine andere Wirklichkeit in ihrem Leben zulassen als das, was sie mit ihren Augen sehen und erkennen, sie werden oft von einer noch schlimmeren Furcht, von einer schlimmeren Angst befallen, nämlich die Furcht vor dem Nichts, die Furcht vor der inneren Leere. Wenn man immer wieder merken muss, alles Irdische ist ja sowas von vergänglich. Es hört auf, es verrostet, es verrottet, es geht irgendwie kaputt. Und ich glaube, deshalb ist es so gut, auch für uns als Jesus-Nachfolger uns immer wieder bewusst zu machen, diese Wahrheit, die wir hier erfahren, dass es wichtig ist, Gott zu fürchten. Jesus erklärt diese Wahrheit auch mal seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 28 und sagt: Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können, sondern fürchtet vielmehr Gott. Jesus ermutigt hier seine Jünger und sagt zunächst, dass sie keine Menschenfurcht haben sollten. Denn, er sagt, die Menschen, sie können euch höchstens den Körper antasten, sie können euch Schaden am Körper zufügen, aber sie können nicht eure Seele antasten. Wenn wir jedoch ehrlich in unser Leben schauen, dann merken wir, wie schnell, wie oft wir Angst vor Menschen haben. Angst, dass sie uns unser Geld wegnehmen, unseren Besitz streitig machen. Deshalb haben wir ja für jeden Schnürsenkel, für jede Türklinke eine extra Versicherung, damit alles sicher ist. Wie haben wir Angst davor, dass unsere Karriere vielleicht behindert wird, dass Menschen unseren Job wegnehmen, dass sie unsere Ehre streitig machen, dass sie unsere Eitelkeit antasten. Wir haben auch Angst vor Ausgrenzung, vor Ablehnung vor den Menschen, dass sie uns wehtun, dass sie uns mobben. Wir haben auch Angst davor, dass wir versagen, dass wir nichts mehr gelten und vor den Menschen nicht mehr beachtet werden, sie uns irgendwie zur Seite schieben. Und nicht selten lähmt uns auch die Angst, die eigenen Schwächen zuzugeben, Fehler zu bekennen, sich als Versager anzuerkennen. Denn was denken dann die anderen über mich, wenn ich mich so als Versager oute? Genau dasselbe Problem wie wir hatten die Jünger damals eben auch schon. Sie fürchteten sich auch vor allem Möglichen, vor den Menschen und wie sie über uns denken. Und deshalb sagt Jesus ihnen hier, was das viel Wichtigere sei. Fürchtet nicht die Menschen, sagt er, sondern Gott. Warum? Auch das fügt er hier noch hinzu. Fürchtet Gott, denn fürchtet vielmehr Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Gott hat also die Macht, unser Leben auch zu vernichten. Das hören wir nicht gerne. Aber es ist eigentlich logisch. Als unser Schöpfer, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat, hat er auch das Recht, uns das Leben genauso wieder zu nehmen, uns zu vernichten, wenn er es für gut, wenn er es für richtig findet. Aber wir dürfen hier auch weiterdenken. Möchte Gott das wirklich? Will Gott uns vernichten? Will er uns in die Hölle werfen? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eine andere Intention bei Gott. Wir wissen, dass in der Hölle nur Freiwillige sein werden. Keiner wird dahin gezwungen. Die Bibel stellt uns nämlich einen anderen Gott vor Augen, wie vielleicht viele Menschen auch um uns herum ein Bild von ihm haben. Deshalb feiern wir ja Weihnachten. Deshalb sind wir auch heute hier zusammengekommen, entweder vor Ort oder zu Hause an den Bildschirmen. Wir freuen uns, dass ein Retter geboren ist, dass wir Hoffnung haben in dieser hoffnungslosen Zeit. Der Retter ist geboren. Wir haben es vorher gehört in den Liedern oder im Lied, in den Texten. Jesus ist gekommen, weil er genau das Gegenteil von Verlorenheit möchte, wie es mal in Johannes 3, Vers 17 so schön heißt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Das war nicht sein Auftrag beim ersten Kommen Jesu, sondern er kam, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Rettung war das große Ziel Gottes bei seiner Menschwerdung. Und auf genau diesen Retter warteten die Juden schon seit Jahrhunderten. Simeon, er war einer von denen. Er war einer von diesen Männern und Frauen, die auf den Retter, auf den Trost Israels gewartet haben. Er wartete auf die Erfüllung der jahrhundertealten Zusagen Gottes. Und er war zutiefst überzeugt, es wird sich noch in meiner Generation erfüllen. Schließlich hatte er eine individuelle Zusage von Gott bekommen, dass er nicht sterben würde, bevor er nicht den Messias mit eigenen Augen gesehen hat. Simeon erwartete also mit großer Sehnsucht auf diesen Tröster, auf diesen Retter Israels. Die Frage an dieser Stelle lautet an uns: Auf wen oder was warten wir? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Wenn man die Nachrichten einschaltet, dann sieht es ja alles andere als hoffnungsvoll aus. Die täglichen, eher angsteinflößenden Nachrichten und Meldungen rund um Corona, die werden auch nicht weniger. Im Gegenteil, sie dominieren ja die Schlagzeilen rauf und runter. Und die Frage scheint berechtigt: Gibt es in dieser Welt überhaupt noch irgendeinen Grund zum Hoffen angesichts dieser turbulenten, dieser unsicheren Zeiten, in denen wir uns befinden? Und aktuell sehnt sich jeder ja nach Gesundheit, nach Wohlbefinden. Alles schaut erwartungsvoll auf irgendwie diesen Impfstoff, der bereits in den Startlöchern steht, der uns befreien soll von der Pandemie. Und wenn Corona irgendwann dann mal wieder vorbei ist, dann werden es wieder neue Themen sein. Es werden wieder neue Themen hochkommen, andere Schlagzeilen. Es werden ebenfalls wieder Themen sein, die Menschen Angst einflößen werden. Themen, die keine guten Aussichten für unsere Zukunft verbreiten werden. So wissen wir es auch aus der Offenbarung, aus dem Wort Gottes. Im Prinzip ist es völlig egal, wie die Themen der Nachrichten lauten. Klar ist, und das wissen wir, alle Menschen tief im Inneren ihres Herzens, sie sehnen sich nach Frieden. Sie sehnen sich nach Geborgenheit, nach Sicherheit. Und dennoch ist von alledem um uns herum nichts zu sehen in unseren Tagen. Auch die Politiker, die Mächtigen, sie wissen ja kaum noch aus noch ein in unserer Zeit. Man könnte sich also zu Recht fragen: Wo sind wir denn überhaupt noch sicher? Wir wollen doch einfach nur ganz normal leben und finden doch so oft keine befriedigenden Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und ehrlich gesagt habe ich auch wenig Hoffnung, dass Menschen hier irgendwas ändern können. Ich habe wenig Hoffnung, dass Politiker, Mächtige dieser Welt entscheidende Akzente setzen können in Richtung Frieden, Sicherheit und all den Themen, die uns beschäftigen. Denn ich glaube nicht, dass Menschen echte Versöhnung bringen können, dass Menschen für wahre Gerechtigkeit sorgen können, so sehr sie sich auch anstrengen. Warum glaube ich das? Wir wissen es aus Gottes Wort, weil wir von Menschen nichts erwarten dürfen. Wohl aber vom Trost Israels, vom Heiland, vom Retter dieser Welt, von seinem Kommen hinein in das Elend dieser Erde. Alle Hoffnung, aller Trost dieser Welt ist immer wieder nur da zu finden. Das war damals vor 2000 Jahren so und es ist heute und auch in Zukunft immer noch so. Jesus, er kam. Das sehen wir auch bei Simeon ganz schön. Er kam, um Licht und Heil zu bringen für alle Völker. Wir haben es in Vers 30 bis 32 gelesen. Und mit diesen Worten, die Simeon an Maria und Josef damals gerichtet hatte, da hatten die beiden ja auch noch Mühe, das zu verstehen. Aber wir rückblickend können natürlich erkennen, dass das Ganze mit dem Sterben, mit dem Auferstehen des Herrn Jesus ein großer, ganzer Erlösungsplan Gottes war. Sein Licht, sein Heil bietet er nun allen Menschen an. Auch den Menschen, die um uns herum hier in Basel in den Häusern und Dörfern und Städten wohnen. Auch für sie ist dieser Tröster gekommen. Und wir wissen, wie viele bedrückte Menschen gerade in der Weihnachtszeit um uns herum leben. Menschen, die traurig sind, Menschen, die irgendwo auch eingesperrt sind, die einsam oft sind, Menschen, die trauern über Verluste von Angehörigen. Menschen, die zu kämpfen haben mit Leiden, mit Krankheiten, mit so vielen ungelösten Fragen. Fragen für uns persönlich, aber auch für die Zukunft. Und ich glaube, genau da liegt der Trost Israels, wo der Herr selber zu uns kommt, wo wir ihm die Herzenstür aufmachen und wo sein Licht, sein Heil in unser Leben hineinkommen darf. Auf genau diesen Retter hatte ja auch der Simeon damals so sehnsüchtig gewartet. Und wir haben es gelesen, er wurde nicht enttäuscht. Ab Vers 28 können wir es gerade nochmal zusammenlesen. Dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Nun war also der Tag gekommen, auf den Simeon schon so lange gewartet hatte. Und er konnte sagen: Meine Augen haben dein Heil gesehen. Was muss das für eine wunderbare Begegnung gewesen sein, dieses Kind in seinen Armen zu halten, den Trost Israels. Und in diesem Kind sah er nicht nur irgendein Baby, sondern er erkannte darin den Retter und Erlöser der ganzen Welt. Diese Begegnung war sicher der Höhepunkt in seinem ganzen Leben. Ich hatte es zu Anfangs schon betont, das Wichtigste in jedem Leben ist immer die persönliche Begegnung mit Jesus. So wie Gott dieses wartende Simeon nicht enttäuscht hatte, so wird er auch dich nicht enttäuschen, wenn du dich diesem Tröster und Retter entweder zum ersten Mal oder immer wieder ganz neu zuwendest, dich ihm hingibst. Vielleicht hast du dich auch schon gewundert, dass Simeon gar nichts groß getan hat. Wir lesen gar nicht von irgendwelchen Arbeiten, Aufgaben, Werken, die er getan hatte. Ja, müssen wir denn gar nichts tun, um zu Gott zu kommen, könnten wir uns fragen. Ich glaube, das ist die schöne Botschaft hier auch von Weihnachten. Nicht wir müssen uns abmühen, um in den Himmel zu kommen. Nein, Gott kommt zu uns auf diese Erde herunter. Wir müssen ihn nur erwarten. Und wenn er kommt, dann müssen wir ihn einlassen, ihm die Türe aufmachen, dass er in unser Leben hineinkommen kann. Das ist vielleicht insgesamt eine der erstaunlichsten Botschaften überhaupt, die diese Welt je gehört hat. Und sie muss es immer wieder hören. Der große, allmächtige Gott macht sich auf den Weg und kommt auf diese Erde herunter, damit wir Rettung finden können. Wir haben es vorher in dem Lied auch schon gehört. Gott wurde arm für uns. Und was dieses Herunterkommen auf die Erde wirklich bedeutet, ich glaube, das hatte das Kind in folgendem Beispiel sehr gut verstanden. Wie groß ist dein Bruder? wird ein kleines Kind im Gespräch von den Erwachsenen gefragt. Das kann ich nicht genau sagen, ist die verlegene Antwort des Kindes. Aber das musst du doch wissen, sagen die klugen Großen. Wenn du mit ihm sprichst, dann musst du doch immer zu ihm hinaufschauen. Da weiß das vorhin verlegene Kind eine schnelle Antwort. Wenn ich mit meinem großen Bruder spreche, dann bückt er sich zu mir herunter. Er bückt sich zu mir herunter. Was für ein wunderschönes Gleichnis für Weihnachten. Gott bückt sich zu uns herunter. Wie ein großer Bruder bückt sich der Heiland und Tröster auf diese Erde, in unser Leben hinein und kommt zu uns herab. Und alles, was er möchte, ist, dass wir endlich Ja sagen. Ja, ich möchte dein Rettungsangebot annehmen. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und wer diesen Schritt wagt und immer wieder neu wagt, der darf es wie Simeon erleben. Über Gottes Heil, über sein Licht staunen und jubeln. Und dann kommt echte Weihnachtsfreude auf, wenn dieser Tröster Israels, unser ganz persönlicher Tröster und Heiland wird. Ja, wenn er mitten hineinkommt in die vielen Ängste, Sorgen und Fragen, die wir ja alle immer wieder haben, um mit seinem Licht, mit seinem Heil unser Leben immer wieder neu zu beleben, immer wieder neu aufleuchten zu lassen. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, das macht uns so froh, dass du gekommen bist, dass dieses Licht, als das Heil und der Retter für die ganze Welt. Ja, das war der schönste Moment für Simeon, dich in Händen zu halten, zu erleben, dass es tatsächlich wahr geworden ist, was er ja versprochen bekommen hatte. Du bist gekommen. Du warst nun da als der Retter, als der Heiland dieser Welt. Und auch wir dürfen das erleben, Herr Jesus, auch wenn wir dich nicht ja, mit unseren Augen sehen, aber mit unserem Herzen dürfen wir dich sehen. Wir dürfen dich erkennen in deinem Wort. Wir dürfen sehen, dass du auch zu uns gekommen bist im Jahr 2020. Du lebst, du bist da. Du bist dieser Retter, der unser Leben immer wieder neu machen kann, neu beleben möchte, gerade in dieser unsicheren und ja, wilden und verrückten Zeit, wo alles durcheinander gerät. Du stehst immer noch drüber. Du bist immer noch der Herr. Du hast nichts außer Kontrolle. Ja, du weißt, was morgen kommt, auch im neuen Jahr. Und wir wollen alles dir hinlegen. Und ja, danken dir, Herr Jesus, dass du über unser Leben wachst, dass du da bist und uns begleitest und wir an deiner Hand gehen dürfen. Danke für die vielen Zusagen, die wir haben dürfen, für die Verheißungen in deinem Wort, dass wir uns daran klammern dürfen, daran festhalten dürfen, weil wie wir es auch hier gesehen haben, du bist ein Gott, der seine Zusagen hält. Du bist vertrauenswürdig und deshalb wollen wir mit dir ja auch in diese Weihnachtszeit, in das neue Jahr gehen, denn du gehst uns voran. Vielen Dank dafür. Amen.